Liebe Geschwister, in unserer heutigen Lehrstunde wollen wir uns mit einem Thema befassen, nämlich das Mahl des Herrn oder das Abendmahl. Ein Thema, das wir auch im 30. Kapitel in unserem Glaubensbekenntnis zusammengefasst wiederfinden, was wir glauben, dass die Heilige Schrift zu dieser Sache lehrt. Ein Thema, das es durchaus spannend ist. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum wir gerade hier an der Stelle die Reihenfolge in der Behandlung unseres Glaubensbekenntnisses verlassen. Das ist eher ein gewisser Zufall, weil wir eigentlich seit langem mal dieses Thema angehen wollten als Älteste. Auch aus unserer Geschichte heraus denken, dass es wichtig ist, dass wir als Älteste darüber lehren. Aber ich denke, es ist dennoch passend, auch an dieser Stelle. Wir hatten in den letzten Lehrstunden wiederholt gehört über den Tag des Herrn und wollen uns heute mit dem Mahl des Herrn befassen, was nicht nur sprachlich ähnlich ist, sondern es ist ein besonderer Segen auf diesem Anordnung Gottes, auf diesem Sakrament des Herrn, das eben seinen Namen trägt und dem er uns in besonderer Weise begegnet. Und dennoch ist es etwas, von dem wir wissen, dass es seit der frühesten Christenheit eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch immer beständig gefeiert wurde. Da gibt es sehr, sehr viele Zeugnisse dazu in der ganzen Kirchengeschichte. Und doch finden wir gerade beim Abendmahl, dass das Verständnis davon, was da passiert und was das Abendmahl ist, es sehr, sehr große Unterschiede gibt in der Christenheit. Auch unter den Protestanten. Viele von euch wissen es vielleicht, dass am 1. bis 4. Oktober 1529 Martin Luther sich mit Huldrych Zwingli in Marburg auf dem Schloss getroffen hat, auf Einladung Landgraf Philipps von Hessen, der eben versuchen wollte, in jener Zeit, 1529, die Reformation war noch recht jung, etwa 12 Jahre alt überhaupt erst, dass das Ganze in Bewegung kam, der versuchen wollte, diese schweizerische Reformation, wo damals eben Zwingli leitend und führend war, und die deutsche Reformation unter der Führung von Martin Luther als dem Vordenker, dass er versuchen wollte, die zusammenzubringen. Und es ist gelungen. 14 Lehrpunkte konnte man völlige Übereinstimmung finden. Aber in diesem einen beim Abendmahl nicht. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass zum Teil bis heute eine solche gewisse Kirchenspaltung auch im Protestantismus vorliegt, selbst in den großen protestantischen Kirchen zwischen Lutheranern und Reformierten oder Calvinisten, wie sie dann später hießen. Das hat Bibliotheken gefüllt zu diesem Thema. Und doch will ich heute den Versuch unternehmen, die biblische Lehre vom Abendmahl in einer etwas einfachen, schlichten Art und Weise zu präsentieren, nicht auf alle Fragen, nicht auf alle Spitzfindigkeiten eingehen und allem nachspüren können, sondern will versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Und wenn wir so die Bibel untersuchen, nachsehen, wo kommt denn da das überhaupt vor, dass etwas ausgesagt wird über das Abendmahl, dass die Bibel vom Abendmahl spricht, dann stellen wir rasch fest, das ist sehr übersichtlich, das sind gar nicht so viele Stellen und ich würde die gerne zu Beginn einfach mit uns lesen und dann die ein oder anderen Dinge daraus herausarbeiten. Die älteste Stelle finden wir im 1. Korintherbrief, im 11. Kapitel. Da denkt man jetzt vielleicht, wieso die älteste Stelle? Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass der 1. Korintherbrief einfach früher geschrieben wurde als die Evangelien. Ja? Von daher ist es einfach geschichtlich gesprochen sozusagen das älteste Zeugnis davon, wo wir etwas über das Abendmahl hören. Und dort im 11. Kapitel, man könnte jetzt eigentlich im Grunde von Vers 17 bis zum Ende des Kapitels sich alles betrachten. Ich will aber mich beschränken auf die Verse 23 bis 25, wo eben die Einsetzung des Abendmahls genau angesprochen ist. Dort sagt Paulus: Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann im Anschluss noch eine Warnung, Mahl des Herrn nicht unwürdig teilzunehmen. Dann finden wir in den drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, ebenfalls Berichte davon, wie Jesus mit seinen Jüngern dieses letzte Abendmahl feiert, bevor er am Tag darauf am Kreuz stirbt. Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 26, auch da eigentlich relativ wenige Verse, Vers 26 bis 30. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und in Markus Evangelium in Kapitel 14, diese drei Berichte, die wir jetzt lesen, die hören sich sehr ähnlich an. Das sind nur einzelne Begrifflichkeiten, mal ein bisschen unterschiedlich. Markus Kapitel 14, Vers 22 bis 26. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete und brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde, im Reich Gottes. Und schließlich im Lukas-Evangelium, da ist das Ganze ein klein wenig anders, aber nur ein klein wenig in Kapitel 22. Dort vor allen Dingen Vers 19 und 20, aber von Vers 15 an sehen wir, dass hier nochmal ein bisschen was vorweg gesagt wird. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Das ist noch nicht der Kelch, der dann sozusagen der Abendmahlskelch ist, der kommt jetzt erst später. Jetzt müsste man sich die Pascha-Feier genauer betrachten, wie das da abging. Da gab es eben öfter mal dieses, dass da ein Kelch genommen wurde. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das waren eigentlich schon die vier entscheidenden Texte, in denen wir etwas erfahren von der Einsetzung des Abendmahls. Dann gibt es ein paar wenige, die wir auch gerade noch lesen, weil es wirklich nur wenige Verse sind, wo wir etwas lesen, dass das Abendmahl dann eben auch bei den Jüngern oder den ersten Christen gefeiert wurde in der Apostelgeschichte. In Kapitel 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und in Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Und dann in Kapitel 20, Vers 7, haben wir noch einmal einen Bericht davon, dass die Gläubigen das Mahl des Herrn miteinander feiern. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog hinaus, das Wort hinaus, bis Mitternacht. Ja, also da hatten sie am ersten Tag der Woche, sehen wir hier, da hatten wir auch bei Peter in der Lehrstunde schon dazu gehört, eben auch gemeinsam das Mahl des Herrn gefeiert, das Brot gebrochen. Dazu kommen noch zwei Verse aus dem 10. Kapitel im 1. Korintherbrief, Vers 16 und Vers 21. Und es gibt dann darüber hinaus noch zwei Stellen, die manchmal auf das Abendmahl bezogen werden, wo es nicht unbedingt sicher ist, dass das damit angedeutet sein soll. Das eine Mal in Lukas 24, Vers 30 und 31, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern zusammen ist und dann eben mit ihnen das Brot bricht und er dann also vor ihren Augen verschwindet und manche denken, das könnte sein, dass er dort mit ihnen so das Abendmahl feiert, wird so nicht gesagt. Wichtiger noch vielleicht ist Johannes 6, die Verse 51 bis 58, wo es eindeutig nicht um das Abendmahl geht, aber Jesus im Grunde genau in dieser Bildlichkeit spricht, von sich spricht als von dem Brot des Lebens und dieses wird dann gerne eben auch zum Abendmahl in Bezug gesetzt, wobei in Johannes 6 hat Jesus kein Abendmahl eingesetzt, also das ist eigentlich der Stelle ein bisschen zuwider. Das war's. Mehr finden wir im Neuen Testament nicht zum Abendmahl. Das ist eigentlich erstmal, wenn man sich es genau anguckt, relativ schlicht, relativ wenig. So denke ich, sollten wir es auch handhaben. Es ist erstmal nichts Pompöses, nichts Aufregendes, nichts Großes. Und ich möchte jetzt einige Dinge herausarbeiten mit euch, was beim Abendmahl eigentlich geschieht. 6 Dinge sind es. Manche Äußerlichkeiten jetzt einfach beiseite lassen, sie einfach voraussetzen, wie dass man Brot und Wein nimmt. Diese äußerlichen Fragen, die in der Kirchengeschichte auch immer so wichtig waren, wie soll das beschaffen sein, soll das Saft sein, soll das Wein sein, vergorener Wein, soll das gesäuertes Brot sein oder ungesäuertes Brot. All diese Fragen, denke ich, sind für uns nicht von so großer Bedeutung, als dass wir uns jetzt den Kopf zerbrechen müssen. Wir gehen da einfach mal aus davon, dass es im Grundsatz klar ist, Brot und Wein wird beim Abendmahl gereicht. Aber welche Aufgabe hat das Abendmahl? Welche Botschaft wird beim Abendmahl vermittelt? Wozu ist das Abendmahl da? Ein erstes, und das ist sicherlich das Wichtigste und Grundlegendste, das Abendmahl ist ein sichtbarer Ausdruck des Evangeliums. Ein sichtbarer Ausdruck des Evangeliums. Was kommt beim Mahl des Herrn? Was wird da dargestellt? Was wird dort sichtbar, greifbar, fühlbar, schmeckbar gezeigt? Der Leib Christi, das Blut Christi. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Am Kreuz stellvertretend für uns gestorben. Er hat sein Leben gelassen für uns. Er hat seinen Leib geopfert und sein Blut vergossen. 1. Korinther 11, 26. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Durch Jesu Tod sind wir erlöst. Das ist die zentrale Botschaft des Abendmahls. Das finden wir auch an anderen Stellen des Neuen Testaments. Auch wenn dort nicht jetzt im Besonderen auf das Abendmahl Bezug genommen wird, aber dass das der Kern des Evangeliums ist. Als Paulus sich verabschiedet von den Ältesten in Ephesus, in Apostelgeschichte 20, Vers 28, sagt er zu ihnen, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Oder man könnte auch sagen, durch sein eigenes Blut. Also das ist hier für manche so ein bisschen schwierig, dass sie das so übersetzen wollen, aber das steht eigentlich da. Gott hat sich die Gemeinde erworben, erkauft durch sein Blut. Und auch für unsere Zeit nicht unbedeutend, Hebräer 9, Vers 29, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ich sage das, dass das für unsere Zeit wichtig ist. Das müsste man an anderer Stelle wahrscheinlich mal vertiefen. Da in der modernen Theologie das Blut, der Sühntod Jesu, der Opfertod Jesu mittlerweile praktisch geleugnet wird. Als archaisch, als blutrünstig, als nicht neutestamentlich. Aber Hebräer 9, Vers 29 lässt keinen Zweifel daran, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ein Vers, den man dann gerne übersieht. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht etwas, was uns jetzt hier in unserer Mitte so sehr beschäftigt, aber in der modernen Theologie wird das geleugnet. Wir bekennen es gerade im Abendmahl. Jesus hat sein Blut vergossen. Jesus ist gestorben. Jesus wurde geopfert für uns, an unserer Stadt. So ist das Abendmahl ein sichtbarer Ausdruck des Evangeliums. Ein zweites, das in diesen Einsetzungsworten immer wieder betont wird. Es ist das Mahl des neuen Bundes. Das Mahl des neuen Bundes. Lukas 22, Vers 20. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Finden wir auch in 1. Korinther 11. Und bei Matthäus und Markus ist nur vom Bund, die Rede nicht vom neuen Bund, aber das gemeint. Der neue Bund ist aufgerichtet. Jesus vergießt sein Blut für diesen neuen Bund. Und in diesem Blut sozusagen der neue Bund begründet. Und so ist es das Bundesmahl des neuen Bundes. Hier müssen wir jetzt viel drüber sprechen, was ist der neue Bund im Gegensatz zu dem alten Bund. Aber wir wollen es hier an der Stelle nur festhalten, das Mahl des Herrn ist eben gerade Ausdruck, wir sind nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund. Es gab auch im Alten Testament ein Bundesmahl des alten Bundes. Es war allerdings nur einmalig, wurde nicht wiederholt wie das Abendmahl, das regelmäßig wiederholt wird. Lass uns das ruhig mal ansehen in 2. Mose 24. Dieses alttestamentliche Bundesmahl, das einmalig stattfand und auch ein ganz besonderes Mahl war. 2. Mose 24, in den ersten 8 Versen finden wir beschrieben, wie das Volk Israel am Sinai mit Gott diesen Bund schließt. Diesen alttestamentlichen alten Bund, der Bundesschluss am Sinai. Und dann finden wir in den Versen 9 bis 11, wie dieses Bundesmahl, dieses einmalige Bundesmahl stattfindet. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst in Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Ja, dort haben wir dieses einmalige Bundesmahl, in dieser unglaublichen Situation, dass Gott selbst in der Gegenwart dieser besonderen Männer Israels, dieser führenden Männer Israels mit ihnen isst und trinkt. Oder zumindest sie essen und trinken und Gott ist da und sie sehen Gott. Ja, das ist noch Teil dieses Bundesschlusses des alten Bundes. Dieses Mal wurde nicht wiederholt wie das Abendmahl, das wir heute haben, aber eben im alten Bund gab es auch so ein Bundesmahl. Nur das vielleicht auch zu unserer Bewusstseinserweiterung, dass es so etwas gab. Jetzt hier im neuen Bund, das Mahl des neuen Bundes, das Abendmahl soll immer wieder gefeiert werden. Wir finden das eben auch im Neuen Testament, dass die Gläubigen zusammenkamen, um dieses Mahl des Herrn zu feiern. Also ein sichtbarer Ausdruck des Evangeliums, das Mahl des neuen Bundes. Ein drittes, das immer wieder hervorgehoben wird, es ist ein Erinnerungsmahl, ein Gedächtnismahl. Immer wieder betont Jesus, dass dieses Mahl ein Gedächtnismahl ist, bei dem wir uns an den Sühnetod Jesu erinnern sollen. Lukas 22, Vers 19, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und im 1. Korintherbrief wird es auch zweimal betont, in Vers 24 und 25 im 11. Kapitel. Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso aber auch dem Kelch nach dem Mahl, dieser ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran. Denkt daran. Denkt daran, was ich getan habe, indem ich mich aufgeopfert habe für euch am Kreuz. Denkt an das Kreuz. Denkt an den Opfertod, an den Sühnetod Jesu. Erinnert euch zurück, dass Jesus diesen neuen Bund, in dem wir stehen dürfen, mit seinem Blut, mit seinem Leben besiegelt hat. Denkt daran. Vergesst es nicht. Denkt an das Kreuz. Denkt daran. Übrigens auch ein Aspekt des Pascha. Die Juden sollten sich immer wieder daran erinnern, dass Gott sie erlöst hat. Denkt daran. dass ich euch befreit habe aus Ägypten. Denkt daran, dass ich euch erlöst habe. Und in dieser Weise sollen wir heute im Neutestamentlichen, im Neuen Bund daran denken, denkt daran, Jesus hat euch erlöst, am Kreuz, durch sein Blut, durch seinen Tod. Sein Erinnerungsmahl, ein Gedächtnismahl, vergesst nicht, erinnert euch, denkt daran. Aber, und das ist der vierte Punkt, ich möchte sagen, es ist auch ein Erwartungsmahl, also auch ein Erinnern in die andere Richtung, an das, was kommen wird. Mir fiel kein besserer Begriff ein als Erwartungsmahl oder Hoffnungsmahl oder Zukunftsschau nach vorne mal. Wir blicken nicht nur zurück, als Christus uns erlöst hat am Kreuz, sondern auch in die andere Richtung, nach vorne in die Herrlichkeit. Auch dieser Aspekt wird immer wieder erwähnt. Bei Lukas, und ich hatte gesagt, das ist ein bisschen anders als bei den anderen, Lukas ist es vor dem Abendmahl, sagt Jesus in 22, Vers 18, ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und damit ist die Wiederkunft Jesu auch gemeint und die Herrlichkeit, die damit anbrechen wird. Bei Matthäus und Markus lesen wir ganz ähnliche Worte im Anschluss an das Abendmahl. Matthäus 26, 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Er macht sie darauf aufmerksam. Dieses Mahl des Herrn. Es kommt ein Moment, da gibt es noch etwas Herrlicheres. Ich werde wiederkommen und das Reich aufrichten und dann setzen wir uns wieder zusammen und wir essen miteinander und trinken miteinander. Und wir finden das in der Offenbarung in Kapitel 19, Vers 9. Dort ist dann von dem Hochzeitsmahl des Lammes die Rede. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus, wenn in seiner Herrlichkeit wiederkommt, wenn er sein Reich aufrichtet, wenn er uns als seine Gemeinde zu sich nimmt, wird ein Mahl feiern. Und dieses Abendmahl ist sozusagen auch ein Stück Blick nach vorne in die Herrlichkeit. Jesus kommt wieder. Und die wir an dem Mahl des Herrn teilnehmen, wir dürfen wissen, wir sind, erinnern uns an das Kreuz, wo wir erlöst wurden, dass wir Teil des neuen Bundes sind und dass wir eine herrliche Hoffnung haben, dass der Tag kommt, an dem wir mit Jesus an einem Tisch sitzen und mit Jesus Hochzeitsmahl feiern und mit Jesus zusammen trinken dürfen. Ja, dieses Bild dieses Hochzeitsmahls finden wir auch in den Evangelien immer wieder, wo Jesus seine Braut, die Gemeinde, zu sich nimmt. Auch dahin weist uns das Abendmahl. Und ein fünftes, und das ist sicherlich eines der entscheidenden Momente, wieso wir dieses Mahl des Herrn auch so dringend brauchen. Es ist eine Glaubensstärkung für Jesu Jünger. Aus dem, was wir bisher bedacht haben, wird bereits deutlich, dass das Mahl des Herrn für die Jünger Jesu bestimmt ist, für die er gestorben ist, mit denen er den neuen Bund geschlossen hat, die wir uns an die Erlösung am Kreuz erinnern und uns auf die Vollendung freuen und auf diese Vollendung hoffen. Und wenn wir so beim Abendmahl symbolisch Jesu Leib essen und sein Blut trinken, dann ist es der sichtbare Ausdruck dafür, dass wir mit ihm eins sind. Wir nehmen ihn bildlich sozusagen, nehmen wir ihn in uns auf. Und so wie das Brot in uns verschwindet und das Blut, so sollen wir eins sein mit Jesus. Ja, das ist eine Symbolik, die da sicherlich mit drin steckt. Und was in der Taufe so einmalig symbolisiert wird, dass wir mit Christus verbunden sind, in den begraben sein und auferstanden, in seinem Tod mit ihm verbunden und in seiner Auferstehung mit ihm verbunden. Das im Grunde wird genauso im Abendmahl immer wieder symbolisiert. Bei der Taufe einmalig und beim Abendmahl eben immer wieder. Aber diese Einheit mit Christus, wie wir sie dann eben in Römer 6 im Blick auf die Taufe beschrieben finden, findet eben auch im Abendmahl ihren Ausdruck. Römer 6, Kapitel 6, Vers 5 und 6. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und ich denke, wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, werden wir merken, das ist der zentrale Begriff, der immer wieder kommt. In Christus. In Christus. Bist du in Christus? Erinnere dich daran. Das Mal des Herrn vergewissert dich dessen. Ja, ich bin in Christus und Christus in mir. Und Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das kommt beim Abendmahl ganz verstärkt, eben auch sinnlich wahrnehmbar für uns zum Ausdruck. Und an dieser Stelle würde ich dann auch denken, dürfen wir berechtigterweise auch Johannes 6 mit einordnen, auf das Abendmahl beziehen, weil das ist dort sozusagen diese Aussagen auch im Abendmahl ihre Anwendung finden, auch wenn in Johannes 6 nicht das Abendmahl eingesetzt wurde. In Johannes 6, Vers 53 bis 57 sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Und das nehmen wir sozusagen spürbar, wahrnehmbar im Abendmahl wahr und vergewissern uns: Ich bin in Christus und Christus ist in mir, und in Christus bin ich mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden. In Christus, wenn wir im Epheserbrief hinsehen, sitzen wir sogar schon in der Herrlichkeit. Mit Christus haben wir diese herrliche Hoffnung auf die Ewigkeit. Und das ermutigt uns im Glauben, bestärkt uns im Glauben. Und es ist eben das Mahl des Herrn, an dem er uns in besonderer Weise auch das nahe bringt und uns im Glauben festigt und ja, einen Segen damit mitgibt. Ich darf mich als Jünger Jesu vergewissern, dass ich mit Christus eins bin im Tod, verbunden, begraben, auferstanden. Und diese Vergewisserung bestärkt mich im Glauben und ermutigt mich, in der Nachfolge treu zu sein. Und dabei bin ich nicht allein. Auch das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, den wir am Ende näher belassen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Beim Mahl des Herrn haben wir eine ganz besondere Gemeinschaft mit Christus selbst. Und das ist jetzt sicherlich der Punkt, wo wir nicht ganz umhin können, uns mal ein bisschen auch Gedanken zu machen, wie ist diese Gemeinschaft mit Christus im Mahl des Herrn zu verstehen. Denn das ist das große Streitthema beim Abendmahl über die Jahrhunderte hin. Das können wir hier nicht ganz aussparen. Da gibt es, sage ich mal, habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Also vier Positionen, die vertreten werden, die ich kurz ansprechen möchte. Das erste, die sogenannte Transsubstantiation, wenn ich weiß, wie man schreibt, steht in unserem Bekenntnis. Transsubstantiation, das ist die römisch-katholische Auffassung, was beim Abendmahl tatsächlich geschieht. Diese Ansicht geht davon aus, dass tatsächlich im Brot Jesu Leib vorhanden ist. So wie mein Körper jetzt hier ist, dass das dann auf einmal Jesus ist. Und im Wein tatsächlich Jesu Blut. Man spricht dann auch von Realpräsenz. Das ist wirklich Jesus. Und das hat natürlich Auswirkungen. Jene Lehre, schreiben wir in unserem Bekenntnis in Kapitel 30, Vers 6, die auf einer Wandlung der Substanz von Brot und Wein in die Substanz des Leibes und Blutes Christi, gewöhnlich Transsubstantiation genannt, durch die Weihung eines Priesters oder auf irgendeine Weise besteht, ist nicht nur mit der Schrift, sondern auch mit dem gesunden Menschenverstand und der Vernunft unvereinbar. Sie zerstört das Wesen dieser Anordnung und war und ist bis heute die Ursache für vielfältigen Aberglauben, ja, für ausgeprägten Götzendienst. da läuft es dann vielleicht erstmal kalt den Buckel runter und denkt sich, huch, was machen die jetzt wirklich falsch? Ich will es euch an wenigstens einem Beispiel erklären, was dort tatsächlich falsch läuft. Oder ein bisschen vielleicht aus meiner eigenen Geschichte erzählen, ist nicht so trocken. Ich erinnere mich gut, ich war ein bisschen säkular aufgewachsen, aber römisch-katholisch als Kind. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor der Erstkommunion im Religionsunterricht, der Priester uns unterrichtet hat, wie er das an die Tafel gemalt hat und hat gesagt, das ist die Hostie, also das Brot, und das ist Jesus. Und wenn wir das einmal brechen, dann haben wir zweimal Jesus. Wenn wir es dreimal brechen, dann dreimal. Das fand ich faszinierend. Großartig. Und ihr lacht, ihr seid alle Nutznießer dieser Irrlehrer, denn wir haben zumindest hier in Hessen, auch in Bayern, ich weiß nicht, in Baden-Württemberg vielleicht auch einen Feiertag, den wir dieser Irrlehrer schulden, nämlich Fronleichnam. Fronleichnam ist eben genau dieser Lehre gewidmet, dass Jesus in dem Brot tatsächlich vorhanden ist. Und weil dieses Brot Jesus ist, wird auch dieses Brot angebetet. Ist ja auch logisch, ne? Ist ja Jesus. Das packt man dann in eine sogenannte Monstranz. Das sind diese großen Golddinger, wo dann in der Mitte diese Oblatte ist. Ja? Das wird durch die Gegend getragen. Die Leute fallen davor nieder und beten es an. Das ist, was unser Bekenntnis Götzendienst nennt. Dort wird Brot angebetet. Weil das Brot dieser Auffassung nach Jesus ist. Es ist logisch, aber es ist einfach falsch. Okay? Nur, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, was ist das eigentlich, diese Lehre? Und das führt zu ganz wilden Geschichten. Natürlich, wenn das Brot einmal in Jesus verwandelt wurde, wird es ja nicht wieder zu Brot rückwärts. Das heißt, dieses einmal verwandelte Brot muss dann ja auch besonders aufbewahrt werden und geschützt werden, dass es nicht irgendwo profanisiert wird und so weiter. Aberglauben und Götzendienst. Manche gehen auch davon aus, dass aus der mittelalterlichen Kirche sich hier unser Hokuspokus ableitet, der da stattfindet. Hocis denim corpus meum, sagt der Priester, der nur Latein kann und die Leute verstehen es nicht und hören nur Hokuspokus. Das passiert. Zaubertrick. Da verwandelt einer Brot in Jesus. Wein in Blut. Ja. Aber diese Aussage und diese Auffassung lehnen wir mit deutlicher Worten ab, verwerfen sie, denn es liegt auf der Hand, dass sie falsch ist. Überlegt euch, Jesus sitzt beim letzten Abendmahl und sagt zu seinen Jüngern, hier, dies ist mein Leib, dieses Brot ist mein Leib. Er hat sich das nicht aus seinem Körper geschnitten. Er sitzt mit seinem realen Körper neben den Jüngern und sagt, dies ist mein Leib. Es war einfach nur Brot. Alles andere wäre völlig an den Haaren herbeigezogen. Das gleiche für gilt, dies ist mein Blut. Spätestens dort, wenn wir uns diese Situation beim letzten Abend mal vorstellen, merken wir, das kann nicht buchstäblich gemeint sein. Und so macht es diese Einsetzung beim letzten Abend mal unmöglich, die Worte buchstäblich zu interpretieren. Ein zweiter wichtiger Grund ist, dass diese Lehre auch der biblischen Lehre über die Person Christi entgegensteht. Als Christus Mensch wurde, nahm er einen menschlichen Leib an, in seiner Begrenztheit. Und er hat diesen Leib immer noch, auch wenn es ein Auferstehungsleib ist, er wird ihn immer behalten. Und dieser Leib ist begrenzt, endlich, in der gegenwärtigen Zeit von der Erde abwesend. Also endlich nicht im Sinne von vergänglich, sondern räumlich endlich. Ja? Ein solcher Leib kann nicht in Tausenden von Sakramenten gleichzeitig vorhanden sein. Außerdem kann die Transsubstantiation nach dem ausdrücklichen Zeugnis der Bibel nicht wahr sein. Denn im Abendmahl erinnern wir uns an Christus, wir gedenken seiner, bis er wiederkommt. Und das ist ein Zeug von der Tatsache, dass er in einem gewöhnlichen menschlichen Körper besitzt, mit dem er im Abendmahl eben nicht gegenwärtig ist. Denn wir erinnern uns nicht an jemanden, der leibhaftig anwesend ist. Macht gar keinen Sinn. An jemanden, der hier ist, muss ich mich nicht erinnern, den sehe ich. Nun, aus diesen Gründen lehnen wir diese Lehre ab. Man sollte darüber Bescheid wissen, denn sie ist im Grunde nicht unbedeutend. Ein zweites, etwas modifiziertes finden wir dann in der lutherischen Kirche, wo eben Luther sich mit Zwingli auch nicht einig wurde, die sogenannte Konsubstantiation. Die wird in unserem Bekenntnis nicht eigens erwähnt, ist aber für uns hier in Deutschland, denke ich, schon wichtig, dass wir das wissen, dass es das gibt. Die kommt der römischen Auffassung sehr nahe, geht aber davon aus, dass das Brot und der Wein erstmal Brot und Wein bleiben, dass es nicht in dem Sinne wörtlich verwandelt wird. Aber derjenige, der beim Abendmahl dieses Brot und den Wein im Glauben annimmt, für den wird es eben dann, wie bei dieser Verwandlung der Transsubstantiation, tatsächlich zu Jesus, aber dann auch leiblich. Und dann bleiben am Ende die gleichen Probleme bestehen, wie bei der vorherigen Irrlehre. Nur ist es dann nicht so, dass wenn eben jetzt das Brot überbleibt, dass das immer Jesus ist für jeden, sondern es ist nur für den, der es im Glauben empfängt. Dann kann man hinterher dieses Brot auch anderweitig, sage ich mal, essen, ohne dass das jetzt irgendwie Bedeutung hätte. Eine dritte, und das ist vielleicht in unseren Kreisen eher eine bedeutendere Lehre, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist, die das ganze Abendmahl dann einfach nur als ein Erinnerungsmahl versteht. Und das war eher so die Position Zwinglis. So im Sinne von, da passiert gar nichts. Das ist nur ein Gedächtnismahl, nur ein Erinnern daran, was Jesus getan hat. Wenn wir am 31. Oktober uns daran erinnern, dass 1517 Luther Thesen angeschlagen hat und wir uns an Luther erinnern und an ihn denken, dann ist der auch nicht irgendwie in besonderer Weise vorhanden. Und in ähnlicher Weise so ein Erinnern. Wir denken immer wieder daran, was Jesus getan hat. Das ist sicherlich ein Aspekt des Abendmahls, aber es greift am Ende doch zu kurz. Und hier sind sich Luther und Zwingli überhaupt nicht eins geworden. Kein Wunder, die kamen aus ganz unterschiedlicher Richtung und die Versuche dann, vor allen Dingen Calvins, hier einen Konsens herbeizuführen, haben sich dann später einfach nicht mehr realisieren lassen. Und das ist, was unserer Lehrauffassung entspricht, das ist die vierte und letzte Position zu dieser Sache. Jesu echte, aber geistliche Präsenz. Er ist nicht physisch vorhanden in dem Brot, nicht physisch leiblich vorhanden in dem Brot und in dem Wein, aber er ist geistlich in besonderem Maße gegenwärtig. Und deshalb denke ich, passt es für uns auch gut, an dieser Stelle über diese Lehre zu reden. Wir haben von dem Tag des Herrn gesprochen in den letzten Lehrstunden, wo Gott seinen besonderen Segen und seine besondere Gegenwart verheißen hat. Und hier im Mahl des Herrn ist Jesus in besonderem Maße in unserer Mitte gegenwärtig. Aber nicht leiblich, sondern geistlich. Und so lesen wir das auch in unserem Bekenntnis in dem siebten Abschnitt. Würdige Empfänger, die äußerlich an den sichtbaren Elementen dieser Anordnung teilhaben, empfangen dabei durch den Glauben auch innerlich, wirklich und tatsächlich, zwar nicht fleischlich und leiblich, sondern geistlich, den gekreuzigten Christus und alle Wohltaten seines Todes und stärken sich an ihm. Der Leib und das Blut Christi sind demnach nicht leiblich oder fleischlich, sondern geistlich im Glauben der Gläubigen in dieser Anordnung ebenso gegenwärtig, wie es die Elemente selbst für ihre äußerliche Sinneswahrnehmung sind. Also eine besondere Form geistlicher Gemeinschaft mit Christus. Das finden wir im Abendmahl. Aber lass uns das nicht vertauschen mit dieser mystischen Verwandlungslehre, dass Jesus tatsächlich leiblich vorhanden wäre. Aber er ist in besonderem Maße geistlich gegenwärtig im Abendmahl. Ich möchte in besonderem Maße dort uns Gläubige und uns als Gemeinde segnen und im Glauben stärken. Es ist nicht nur ein Erinnern, sondern es ist eine besondere Form der Gemeinschaft mit Christus. Und so wie Thomas Christus 6 Tagen während der Woche nicht begegnet ist und auf den Tag des Herrn warten musste, um ihm zu begegnen, so begegnen wir Christus auch in besonderem Maße im Mahl des Herrn. Und ein letzter Aspekt, das waren jetzt 4 Unterpunkte zu dem, dass das Mahl eine Glaubensstärkung für uns Jünger ist. Ein 6. und letzter Aspekt, den wir hier beachten sollten, ist, dass diese Glaubensstärkung und diese Ermutigung und diese Gemeinschaft im Mahl des Herrn eben nicht nur mich persönlich ermutigt, sondern dass es eine Sache ist für die Gemeinde. Und es ist so ein Ausdruck für die Einheit der Gemeinde Jesu. Das Mahl des Herrn ist ein sichtbarer Ausdruck für die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde Jesu. Als Jesu Jünger sind wir miteinander in einem Leib verbunden und feiern so das Abendmahl als Gemeinde miteinander. Also wir haben jetzt viel, wenn ihr euch das bildlich vorstellen möchtet, viel daran erinnert, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht oder wie, welche Bedeutung das Mahl des Herrn für mich und Gott hat. Jetzt gibt es aber noch einen Aspekt, der auch für uns als Gläubige untereinander im Mahl des Herrn zum Tragen kommt. In 1. Korinther 10, Vers 17 wird es besonders betont. Ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Da hatten offensichtlich die Korinther besondere Schwierigkeiten drin, wie wir in 1. Korinther 10 und 11 da sehr deutlich wahrnehmen. Aber das Mahl des Herrn ist eben gerade dazu da, dass wir in dem gemeinsamen Essen und Trinken von dem einen Leib Brot und dem einen Kelch die Einheit in Christus zum Ausdruck bringen. Diese Einheit, die uns miteinander verbindet in Christus. Das kommt im Mahl des Herrn in besonderem Maß zum Ausdruck. Wir sind als Gläubige nicht auf uns allein gestellt. Es ist vielleicht in unserer Zeit, in der sehr viel Individualismus vorherrscht und jeder Einzelne gerne versucht, sein eigen Ding zu machen, etwas, was wir besonders immer wieder betonen müssen. Wir können alleine beten. Aber wenn wir uns am Mittwoch als Gemeinde treffen, ist das etwas Besonderes. Wir beten gemeinsam zum Herrn. Wir können alleine die Bibel lesen, alleine Predigten hören oder lesen. Aber es ist etwas Besonderes, wenn wir am Tag des Herrn zum Gottesdienst zusammenkommen, um unter Gottes Wort, in der Gemeinschaft der Heiligen, Gottes Wort gepredigt zu hören. Und die Sakramente, das Mahl des Herrn, können wir nicht alleine feiern. Das hat uns der Herr gegeben, dass wir es in der Gemeinde gemeinsam miteinander feiern. Wir sind Teil dieses einen Leibes, der Gemeinde, des Leibes Christi. Wir sind eins in Christus und deshalb erinnern wir uns daran auch beim Mahl des Herrn. Ich bin eins mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Wir gehören zusammen. Wir sind in einem Leib. Wir nehmen von demselben Teller, von demselben Brot. Wir trinken aus demselben Kelch. Wir sind eins in Christus. Ein Ausdruck für die Einheit der Gläubigen, der Gemeinde. Das sind, soweit ich es sehen kann, die grundlegenden Aspekte, die beim Abendmahl zum Ausdruck kommen. Ein sichtbarer Ausdruck des Evangeliums, das Mahl des neuen Bundes, ein Erinnerungsmahl, ein Erwartungsmahl, eine Glaubensstärkung für die Jünger Jesu und ein Ausdruck für die Einheit der Gemeinde Jesu. Und jetzt gibt es eine Menge praktische Fragen, die man hier behandeln könnte. Aber ich habe überlegt, es macht vielleicht für uns am meisten Sinn, wenn wir uns wirklich auf 1 bis 2 Sachen beschränken, die zusammenhängen. Weil sie uns hier in unserer Situation wohl am ersten betreffen. Das erste, was ich noch einmal unterstreichen möchte, ist, dass das Mahl des Herrn eine Anordnung ist für die Gemeinde. Das Mahl des Herrn wird von unserem Herrn, in unserem Glaubensbekenntnis stellen wir gleich am ersten Satz in Kapitel 30 fest. Das Abendmahl wurde von unserem Herrn Jesus in derselben Nacht eingesetzt, in der er überliefert wurde, damit es in seinen Gemeinden bis an das Ende der Welt gehalten würde. Und Paulus erwähnt in 1. Korinther 11, Vers 18 und 22 ausdrücklich, dass das Mahl des Herrn in der Gemeinde gefeiert wird. Das stimmt auch mit dem Zeugnis der Apostelgeschichte überein, Kapitel 2 und Kapitel 20, in der Gemeinde. Das Abendmahl ist eine Anordnung für die Gemeinde. Es wurde nicht der Familie, dem Staat oder irgendeinem Einzelnen zugewiesen. Nur unter der Aufsicht einer Ortsgemeinde und in der Zusammenkunft der Gemeinde wird es in rechtmäßiger Weise befolgt. Das ist nicht unbedeutend in unserer Zeit, wo es immer wieder vorkommt, dass es irgendwelche Freizeiten gibt, die irgendwer veranstaltet und dann wird gedacht, jetzt könnten wir doch mal das Mahl des Herrn feiern oder ähnliches. Da hat es nicht seinen Platz. Es gehört in die Gemeinde und zwar in die Ortsgemeinde. Die Gemeinde, die sich um den Tisch des Herrn versammelt, ist der einzig richtige Ort für die Feier des Herrnmahls. Was anderes finden wir nicht im Neuen Testament und auch sonst eigentlich nirgends. Außer in unserer Zeit, wo das irgendwie manche Leute nicht mehr so ernst nehmen. Und ein letztes, worauf ich eben abschließend gerne eingehen möchte, weil es in unserer Situation, denke ich, von besonderer Bedeutung ist. Wer darf am Mahl des Herrn teilnehmen? Ich denke, aus alledem, was bisher gesagt wurde, wurde schon unumstößlich klar, dass das Mahl des Herrn denen vorbehalten ist, die in Christus sind, die gläubig sind, die mit Christus verbunden sind. Und als sichtbares Zeichen und Ausdruck des Evangeliums ist das Abendmahl auch der sichtbaren Gemeinde Jesu vorbehalten. Das heißt, diejenigen, die außerhalb der sichtbaren Gemeinde Jesu sind, können auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Jemand, der nicht Teil der Gemeinde Jesu ist, kann nicht am Abendmahl teilnehmen. Sünder, gottlose Menschen, müssen wir das Abendmahl verwehren. Und ich denke, da zweifelt auch keiner wirklich dran. Achtender Abschnitt in unserem Bekenntnis oder 2. Korinther 6, Vers 14 und 15 wird das sehr, sehr deutlich gemacht. Wir können als Gemeinde es nicht zulassen, dass Ungläubige am Mahl des Herrn einfach teilnehmen. Und schwierig wird es dort, wo wahre Kinder Gottes vielleicht noch nicht Teil der sichtbaren Gemeinde Jesu sind. Wie sollen wir mit solchen Gläubigen umgehen, die keine Gemeindeglieder in einer biblisch geordneten Gemeinde sind? Das sollten wir zunächst bedenken. Es ist Gottes Wille für jeden Gläubigen, dass er Teil einer biblisch geordneten Gemeinde ist. Gott möchte nicht, dass wir unseren Glauben für uns privat, für uns persönlich, unabhängig von allen anderen Gläubigen leben. Das ist nicht biblisch. Vielmehr möchte er, dass wir als Teil des unsichtbaren Leibes Christi auch Teil von einer sichtbaren Ortsgemeinde sind, in der wir mit anderen Gläubigen zusammen verbunden Christus nachfolgen. Wer dies ganz bewusst nicht will und dies ganz bewusst nicht tut, widersetzt sich letztendlich einer Anordnung Gottes, der Ordnung Gottes. Und doch mag es Situationen geben, wir wissen das, in denen es nur schwer möglich ist, überhaupt eine Gemeinde zu finden, der man sich mit gutem Gewissen anschließen kann. Und das ist es, wo es schwierig wird. Deshalb dürfen wir solche Geschwister nicht vorschnell verurteilen, sollten sie aber dazu ermuntern, Christus gehorsam zu sein und sich einer biblisch geordneten Gemeinde anzuschließen. Nur was machen, wenn keine da ist? Es ist schwer. Also ich denke, hier müssen wir aufpassen, dass wir das Prinzip hochhalten, aber auf der anderen Seite nicht vorschnell Leute verurteilen, die in Situationen sind, in denen es kaum eine vernünftige Lösung für sie gibt. Wie sollen wir damit umgehen? Wem sollen wir das Abendmahl reichen? Samuel Waldron schreibt hierzu: Diese biblischen Wahrheiten zwingen uns dazu, eine offene Abendmahlsgemeinschaft abzulehnen. Damit ist die Praxis gemeint, alle am Abendmahl teilzunehmen, die daran teilnehmen wollen. Die Gemeinde ist gehalten, über den Tisch des Herrn zu wachen und ihn vor einer derartigen Entweihung zu bewahren. Wenn sie dem nicht nachkommt, handelt sie unrechtmäßig. Wenn wir beim Mahl des Herrn zum Ausdruck bringen, dass wir eins sind in Christus, können wir das ja nicht mit jemandem zum Ausdruck bringen, der eben nicht in Christus ist. Das ist völlig ausgeschlossen. Wenn sie dem nicht nachkommt, handelt sie unrechtmäßig. Jedoch erfordern diese biblischen Wahrheiten auch keine geschlossene Abendmahlsgemeinschaft. Damit ist die Praxis gemeint, nur Gemeindeglieder der eigenen Gemeinde oder der eigenen Denomination, die einen guten Ruf haben, am Abendmahl teilnehmen zu lassen. Nur wenn jemand meint, ausschließlich die eigene Gemeinde oder Denomination sei die wahre Gemeinde, in der es wahre Christen gibt, verwirft die geschlossene Abendgemeinschaft als solche, die in Christi Augen würdig sind. Ich denke, hier wird es eben, finden wir das schon öfter mal, auch gerade in der baptistischen Geschichte, dass dort ein sehr, sehr geschlossenes Abendmahl praktiziert wurde. Manchmal sogar so, dass nur die aus einer bestimmten Ortsgemeinde teilnehmen durften. Heute gibt es das wahrscheinlich kaum noch. Und wenn jemand schon von 10 Kilometer weiter aus einer Baptistengemeinde kam, durfte er da schon nicht mehr teilnehmen. Früher, heute praktisch nicht mehr. Aber das ist etwas, das widerspricht auch all dem, was wir im Neuen Testament finden. Gerade wenn wir Apostelgeschichte 20 nehmen. Paulus war kein Gemeindeglied in Ephesus und nimmt trotzdem einmal des Herrn teil. Und der Timotheus, glaube ich, war da dabei oder so. Ja, die sind noch nicht mal von da. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man mit wahren Gläubigen auch aus anderen Gemeinden Gemeinschaft hat. Und diese biblischen Wahrheiten, das ist jetzt, was Waldron schreibt, erfordern eine begrenzte Abendmahlsgemeinschaft. Nur echte Gläubige, die Glieder in wahren Gemeinden sind, dürfen zum Abendmahl zugelassen werden. Eine treue Ausübung der begrenzten Abendmahlsgemeinschaft erfordert zwei Dinge. Eine öffentliche Ankündigung der biblischen Anforderungen und ein privat ausgesprochenes Verbot gegenüber denjenigen, von denen bekannt ist, dass sie unwürdig sind, von denen man annimmt, dass sie möglicherweise daran teilnehmen würden. Konkret bedeutet das, dass wir davon überzeugt sind, dass nur diejenigen am Abendmahl teilnehmen können, die wahrhaft gläubig sind, die im Glauben leben und auch Teil einer biblischen Ortsgemeinde sind. Das erfordert auch ein Stück Logik an einer anderen Stelle, das man vielleicht gar nicht sofort wahrnimmt. Sollte jemand in unserer Gemeinde in Sünde leben, ist ein wesentlicher Schritt von zurechtweisender Gemeindezucht auch der, dass man jemandem sagt, du kannst, auch wenn du Gemeindeglied bist, in diesem Zustand nicht einmal des Herrn teilnehmen. Jemand, der keiner Gemeinde angehört, wird auch keine Gemeindezucht erfahren, von wem auch. Die Teilhabe am Abendmahl ist aber ein Vorrecht für Gemeindeglieder. Und das wird auch solchen verwehrt, die eben in Sünde leben. Das macht alles nur Sinn, wenn man es nur Gemeindegliedern und solchen, die eben als Gast aus anderen Gemeinden sind, wo sie eben auch in Gemeinden sind, in denen man Sünde nicht toleriert, sondern entsprechend Gemeindezucht geübt wird, dass die daran teilnehmen, wenn sie in gutem Stand sind in diesen Gemeinden. Und so haben wir es in unserer Gemeindeordnung, also in diesem hier, die Teilnahme am Abendmahl als ein Vorrecht beschrieben, das Gemeindegliedern zukommt. Das ist ein besonderes Vorrecht, dass wir, die wir einen Bund miteinander geschlossen haben als Gemeinde, die wir uns miteinander verbunden haben, hier an diesem Ort gemeinsam Christus nachzufolgen, dass wir auch gemeinsam das Mahl des Herrn feiern. Und wir verstehen es, und das schreiben wir in unserer Gemeindeordnung auch, wer sich das aufschreiben will, im 6. Kapitel in Absatz 2, Abschnitt 2, dass die Teilhabe am Abendmahl auch die Gemeindegliedschaft in einer biblischen Gemeinde, Ortsgemeinde erfordert. Dort heißt es, Gehorsam gegenüber dem Gebot Christi, am Abendmahl teilzunehmen, erfordert Gemeindegliedschaft in einer Ortsgemeinde. Da Christus von allen Gläubigen erwartet, dass sie am Abendmahl teilnehmen, und da nur die Ortsgemeinde von Christus beauftragt wurde, das Abendmahl zu feiern, folgt daraus, dass alle Christen normalerweise zu einer neutestamentlichen Ortsgemeinde gehören müssen, um auf biblische Weise am Abendmahl teilnehmen zu können. Bitte beachtet, dass das eine Aussage ist, die nicht neu ist in unserer Ordnung, sondern die wir von Anfang an hier stehen haben. Beachtet, dass sie auch nicht mehrdeutig oder missverständlich formuliert ist. Gehorsam gegenüber dem Gebot Jesu Christi, am Abendmahl teilzunehmen, erfordert Gemeindegliedschaft in einer Ortsgemeinde. Aber beachtet auch das Wort normalerweise. Das gibt uns als Pastoren, die wir das Abendmahl verwalten, in Ausnahmefällen auch einen gewissen Ermessensspielraum. Wie ich vorhin gesagt habe, es kann begründete Situationen geben, wo es mal nicht anders geht für jemanden. Und hier haben wir Ermessensspielraum. Es gibt auch ein normalerweise. Was soll jemand machen, der beim besten Willen in einer Situation ist, in der es weit und breit keine Ortsgemeinde für ihn gibt und der aber bei uns vielleicht hier mal zu Gast ist und wir feststellen, er ist ein wahrer Jünger Jesu, der leidet unter seiner Situation. Dort haben wir auch dieses normalerweise Recht, eine Ausnahme zu machen. Aber normalerweise ist es eben so, wenn jemand hier in unserem Kontext lebt, sich hier dieser Gemeinde anschließen kann, aber sich dem verweigert und sagt, ich brauche das nicht, aber ich will einmal des Herrn teilnehmen, dann haben wir jedes Recht zu sagen, nein, das tust du nicht. Und ich weiß, das sind Dinge, die sind emotional besetzt. Wir wollten sie aber gerne auch nach einigen Monaten hier durchaus mal von vorne auch versuchen nahezubringen. Es ist etwas, wo wir in unserer Zeit an vielen Orten wahrscheinlich etwas allein dastehen, wo viel mehr Offenheit da ist in diesen Fragen. Es ist nicht unser Mahl, es ist das Mahl des Herrn. Und der Herr hat uns beauftragt, darüber zu wachen, es zu verwalten, es zu seiner Ehre zu feiern, mit ihm. Und wir stehen in der Verantwortung, es so zu tun, wie es die Schrift uns weist und wie wir es erkennen als richtig. Deshalb können wir es nicht einfach entscheiden und aussuchen, so oder so machen wir es. Wir sind hier in unserem Gewissen gebunden an das, was Gottes Wort uns lehrt. Wir wollen die Gemeinschaft der Heiligen hochachten, die Gemeinschaft mit Christus im Mahl des Herrn feiern und hochachten. Die Einheit des Leibes Christi hier an diesem Ort bekennen und da nicht unklar sein und oberflächlich. Wir wollen auch keinen emotional verletzen, den wir an dieser Stelle bitten, nicht einmal des Herrn teilzunehmen, nicht als ungläubig abstempeln und ausstoßen, aber dazu ermutigen, werde Teil einer biblisch geordneten Gemeinde, wenn du es noch nicht bist. Wir wollen auch die herzlich zum Mahl des Herrn einladen, die aus anderen Gemeinden in gutem Stand hier zu Gast sind, dürfen die gern mit dran teilhaben. Ich hoffe, dass das hilft und dass uns das, glaube ich, ein Stück genügt. Es gäbe viele, viele andere Fragen, die man zum Mahl des Herrn bedenken und bearbeiten könnte, aber ich glaube, das ist die Frage, die uns in diesem Jahr sicherlich am meisten betroffen hat. Deshalb habe ich sie auch herausgegriffen.